hinterm Bauwagen. Der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF.
Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder hier hinterm Bauwagen im Löwenzahn-Fan-Paradies, CF. Denn wir haben wieder eine spezielle Folge für uns, ein sogenanntes Special. Und heute wieder mit einem Gast. Freust du dich?
Wen hast du denn diesmal mit dabei?
Naja, du bist ja jemand, der hier gerne musikalische Einspieler vorbereitet.
Ja.
Und du hast ja auch so eine kleine Liste, wo du sagst, den und den könnten wir mal einladen. Wir hatten schon einen Kameramann, wir hatten einen Schauspieler, wir hatten die Redaktionsleitung und die Fachberatung. Da fehlt natürlich nur noch die Musik.
Genau, und da gab es einen Zuhörer von uns, der gesagt hat, ladet doch mal eine gewisse Person ein, die könnte euch helfen bei dem ein oder anderen Lied, das ihr in der Folge entdeckt habt. Und da habe ich dich doch mal gebeten, ihn einzuladen. Und wen hast du denn jetzt da?
Michael Gayare, ist der Name richtig ausgesprochen?
Ja, im Prinzip ja.
Im Prinzip
Hallo.
Ja. Wie macht man es ganz richtig?
Nee, also Gayare einfach. Es ist ein indischer Name und den haben wir eingedeutscht.
Okay. Wer dich nicht kennt, wie würdest du deinen Beruf beschreiben?
Ganz einfach als Filmkomponist.
Filmkomponist. Du
Filmkomponist.
Unterlegst quasi alles, was wir lieben, mit Musik.
Ich weiß nicht, ob ihr alles liebt, aber ich unterlege eine ganze Menge Sachen, die im Fernsehen laufen, mit Musik, ja. Also
ja.
Von Familienserien über Dokumentationen bis hin zu Serien, also alles Mögliche. Unter anderem auch viel Kinderfernsehen.
Genau, also in deiner Vita habe ich zwei Sachen gesehen, die ich auf jeden Fall liebe. Neben Löwenzahn auch ehrlicherweise noch Rote Rosen. Ich habe in der Corona-Pandemie angefangen, Rote Rosen zu gucken. Bin inzwischen wieder ein bisschen ab von der Serie. Aber
du musst wieder reinkommen, das ist besser denn je im Augenblick.
Okay, dann reden wir gleich noch den separaten Themenblock Rote Rosen. CF, da kannst du deine Fragen auch schon mal beiseite legen.
Ja, vielen Dank. Ich schaue die Folgen schnell nebenbei, ich hole auf, okay?
Genau. Auf deiner Website, Michael, kann man gut sehen, wo du überall mitgearbeitet hast und was du so machst. Kannst du uns einmal vielleicht ein bisschen abholen, wo diese Leidenschaft für die Musik bei dir angefangen hat? Also wo hat das Ganze begonnen?
Na, es hat schon relativ früh begonnen. Als Teenager wollte ich Musiker werden. Ich wusste nur noch nicht genau, in welche Richtung das gehen soll. Ich wusste aber relativ früh, dass ich mit Musik mein Geld verdienen möchte. Und da ich nicht wusste, wie man das macht, habe ich gedacht, ich muss studieren. Ich studiere Musik und mal schauen, was sich dann auftut. Und dann habe ich also studiert und dann habe ich auch als Studiomusiker eine Weile gearbeitet, parallel zum Studium. Und dann habe ich irgendwann einen Produzenten kennengelernt, der für seine Sekretärin ich glaube, das war seine Sekretärin, ich will jetzt niemandem Unrecht tun, der für seine Sekretärin einen Klavierlehrer suchte. Und ich habe damals auch Unterricht gegeben, auch um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Ja.
Und habe ich diese Frau kennengelernt und die arbeitete bei einem Musikverlag in Hamburg und hat mich eines Tages gefragt, nachdem ich ihr schon diverse Stunden Klavierunterricht gegeben habe, ob ich denn auch eine Fernsehserie vertonen könne. Und da ich grundsätzlich immer Ja sage, wenn man mich sowas fragt, habe ich meine erste Serie, das war 1988, vertont.
Mhm.
Und das hat mir Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja toll und jetzt bin ich im Fernsehen mit meiner Musik, das war sehr aufregend und jetzt geht's los und dann passierte ein ganzes Jahr lang nichts, weil ich dachte, es ist ein Selbstläufer, nicht wissend, dass da unglaublich viel Konkurrenz auch ist,
ja.
Die das auch machen wollen. Naja, aber dann nach einem Jahr kam dann die nächste Serie und dann habe ich auch einen Tatort gemacht und so ging das langsam los und ich habe gemerkt, dass ich da richtig aufgestellt bin, weil die ursprüngliche Idee, Musiker zu werden und auf die Bühne zu gehen und ein Popstar zu werden, das hat sich ziemlich schnell erledigt, weil ich mich definitiv nicht mehr wohl gefühlt habe auf der Bühne. Ich hatte viel zu großes Lampenfieber und da habe ich gedacht, ich bin besser aufgehoben irgendwo hinter den Kulissen.
Ja. Ist interessant, weil natürlich die Vertonung, wie du es nennst, von Filmen und Serien ja auch nochmal ein ganz anderer Bereich ist in der Musik. Hat dich das auch schon im Ursprung immer interessiert? Hast du auch beim Konsum als Teenager oder als Kind eher auf die Musik geachtet? War das auch schon mal immer ein wesentlicher Aspekt für dich?
Als Teenager und als Kind habe ich Popmusik gehört.
Ah ja.
Und dann später, in späteren Jahren, also auch als späterer Teenager, habe ich dann auch klassische Musik gehört. Und ich war aber schon immer ein Cineast. Also speziell, als ich dann anfing zu studieren, dann bin ich in die Kinos gelaufen. Ich komme aus der Provinz, aus Schleswig-Holstein, und bin dann nach Hamburg gezogen. Und in Hamburg habe ich dann die ganzen Programmkinos entdeckt. Und es hat mich einfach geflasht, dass ich plötzlich jeden Abend ins Kino gehen konnte und jeden Abend einen anderen Film gucken konnte, ja, was ich auch gemacht habe am Anfang. Ja. Und dann hatte ich natürlich auch ganz schnell Berührung mit Filmmusik. Und das hat mich schon sehr geflasht. Und als ich dann die Möglichkeit bekam, einen Film zu vertonen, war das natürlich ein absolutes Highlight für mich.
Ja. CF, kannst du dir unter dem Aspekt, etwas zu vertonen, richtig was vorstellen? Ich glaube, Michael, du musst uns das einmal auch mal so ein bisschen im Detail erklären. Wenn du jetzt so eine Serie bekommst oder einen Auftrag für einen Film, wo fängt man da an? Was hast du für Informationen oder für Szenen bereits? Und wo geht deine Arbeit und deine kreative Zeit dann los? Ich kann mir darunter immer sehr schlecht was vorstellen.
Naja, also in der Regel habe ich einen fertigen Film. Oder die bekommen einen fertigen Film von der Produktion. Der ist im Grunde auch schon so geschnitten, wie er nachher gesendet wird. Mhm. Gibt dann manchmal Änderungen im Nachhinein noch. Und dann ist es so, dass ich in der Regel auch mich mit dem Regisseur treffe im Schneideraum. Und wir gehen den ganzen Film durch. Und der Regisseur sagt mir dann, wo er gerne Musik hätte und wie die Musik sein soll. Ob sie traurig ist, ob sie lustig ist, ob sie melancholisch ist. Also wir bedienen ja die ganze Gefühlspalette.
Ja.
Und dann redet man auch noch über die Art der Musik, ob es eher poppig sein soll oder ob es eher klassisch sein soll, was für Instrumente der Regisseur bevorzugt. Und oder ich mache auch Vorschläge. Ich habe natürlich auch eigene Ideen und sage, also hier würde ich Musik machen oder hier würde ich die Musik auch weglassen. Das ist, glaube ich, stärker die Szene, wenn das keine Musik gibt. Also so ist der übliche Ablauf. Dann geht man den ganzen Film durch. Ich habe dann mir meine Notizen gemacht, wirklich auf das Bild genau in der Regel, wo die Musik anfängt und wo sie auch wieder aufhört. Und dann gehe ich mit dem Film nach Hause in mein Studio und dann fange ich an zu komponieren. Dann sitze ich also entweder am Klavier oder vor dem Keyboard. Es ist sehr unterschiedlich, wie ich so anfange. Manchmal improvisiere ich am Klavier zu der Filmszene und manchmal lasse ich mich durch irgendwelche Sounds inspirieren. Also es gibt da keine Regeln so richtig, für mich jedenfalls nicht. Und dann habe ich irgendwann eine Idee und dann arbeite ich diese Idee aus. Das heißt, ich fange mit irgendeinem Instrument an oder irgendeinem Sound und dann kommen mehrere Instrumente dazu. Und dann hängt es ab vom Budget, spiele ich das alleine ein bei mir im Studio vor meinem Rechner. Ich habe alle Sounds, die man sich nur vorstellen kann, zur Verfügung. Oder ist genug Budget da, dass ich mir Musiker buchen kann, mit denen in ein größeres Studio gehen kann. Oder also kleine Sachen, kleine Ensembles kann ich auch bei mir aufnehmen. Mhm. Aber wenn es dann halt ein kleines Orchester wird, dann muss man sich schon ein Studio buchen. Und das ist dann immer abhängig vom Budget, das für den Film bereitsteht. Und dann buche ich die Musiker, dann werden die Noten geschrieben, dann trifft man sich zu Aufnahmesessions im Studio, dann wird ein Tonmeister engagiert, der das aufnimmt, oder ich mache es selbst, aber am liebsten habe ich einen Tonmeister dabei, dann kann ich mich ganz auf die Musik konzentrieren. Und dann ist das irgendwann aufgenommen und dann kommt der Mischvorgang und dann wird die Musik gemischt, auch zum Bild und zum O-Ton. Und wenn das alles passiert ist, dann habe ich also die fertige Musik, die kriegt dann die Postproduktion von der Filmfirma und die legen das dann an den Film an und dann wird der Film auch nochmal mit der Musik und den ganzen Geräuschen und den O-Tönen zusammengemischt und dann sehen wir das Endergebnis irgendwann im Fernsehen oder im Kino. So, das ist so der übliche Werdegang.
Klingt im ersten Moment erstmal gewaltig mächtig. Also du kriegst quasi den blanken Film ohne jegliche musikalische Stimmung, ne? Die ist ja auch dafür da, die Stimmung zu transportieren und gewisse Erwartungen zu wecken. Kriegst den so blank und kannst dann erstmal auch zu Hause, kann ich mir das auch so vorstellen, ein bisschen ausprobieren? Weil du hast natürlich nach all den Jahren wahnsinnig viel Erfahrung und alles mögliche an Handwerkzeug da, aber gibt es auch nochmal so Momente, wo du einfach sagst, na, ich guck mal, in welche Richtung das gehen kann und ich klimper mal so ein bisschen rum?
Absolut, ja, ich improvisiere oft dazu. Und ich möchte mich selbst auch nicht langweilen, deswegen suche ich auch immer neue Wege. Ich suche neue Klangwelten, neue Klangkombinationen, neuen Instrumenten. Ich arbeite auch mit synthetischen Instrumenten halt, einfach weil ich nicht immer das Gleiche machen möchte. Es gibt bestimmt eine gewisse Melodik oder auch eine gewisse Harmonik, die ich mir zu eigen gemacht habe. Aber auch die versuche ich aufzubrechen und neue Wege zu beschreiten, weil es ist nichts langweiliger, als über 30 Jahre immer das Gleiche zu machen.
Also du möchtest quasi nicht, dass das irgendwann typisch klingt, wie du halt so klingst. Du möchtest dich auch selber in der Arbeit neu erfinden, auch wenn es für eine langjährige Serie ist quasi.
Ja, also bei den Roten Rosen ist es zum Beispiel auch so, dass ich mich da, glaube ich, entwickelt habe, dass da die Sachen von vor 17 Jahren anders klingen als jetzt. Und das ist ständig mein Bestreben bei allen Sachen, die ich so mache. Auch bei den Löwenzahn-Sachen war das so immer, dass ich versucht habe, immer irgendwelche neuen, witzigen Sachen zu machen, die ins Ohr gehen, also einmal melodisch, aber auch klanglich, die klanglich besonders sind, damit die Leute auch irgendwie hinhören.
Ja.
Abgesehen natürlich von den Texten und von Peter Lustig. Aber ich habe ja nicht nur die Lieder gemacht für Peter Lustig und manchmal auch für Helmut Kraus, der den Nachbarn gespielt hat, sondern auch so Hintergrundmusiken gemacht. Ich habe die Dokumentationen, die da liefen, vertont, die Animationsfilme. Wow. Da habe ich auch versucht immer, also entweder, wenn das historische Sachen waren, das historisch anmuten zu lassen oder irgendwelche exotischen Geschichten auch exotisch klingen zu lassen.
Ja. Wahnsinnig. Also da bringst du uns natürlich jetzt das richtige Stichwort. Wir sind Löwenzahn-Podcast. Auf deiner Website steht von 1990 bis 2005. Also du hast quasi wirklich für uns eigentlich so die besten Jahre mit Peter Lustig musikalisch maßgeblich gestaltet. Weißt du noch, wie du da rangekommen bist? Weil das war ja auch damals schon, als du quasi bei Löwenzahn angefangen hast mitzuwirken, war das ja auch schon eine sehr, sehr erfolgreiche, bekannte Serie.
Das stimmt. Das lag daran, dass ich einen Film vertont habe oder so als Notnagel gerufen wurde für einen Kinofilm, für eigentlich meinen einzigen Kinofilm, den ich gemacht habe. Ein Kinderfilm, der hieß Lippels Traum, nach einer Romanverfilmung von Paul Maar. Und da wurde ein Filmmusiker engagiert und der meinte, er kommt mit dem Sujet nicht klar. Und dann fragten mich die Macher, ob ich das nicht machen kann. Und habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und da gab es einen Regisseur, der diesen Film verantwortet hat. Und dieser Regisseur, der mochte meine Arbeit und der hat ganz viel für die Filmfirma gearbeitet, die dann auch Löwenzahn produziert hat. Und dann hat er mich da reingebracht in diese Filmfirma. Und ich habe mehrere Produktionen für die gemacht, also auch andere als nur Löwenzahn. Die haben dann auch noch Siebenstein produziert und Mittendrin und was es alles noch so gab. Also sehr schöne Kindersachen. Das ist eine sehr tolle Firma. Immer noch, glaube ich. Ich bin ja irgendwann nämlich da ausgestiegen, aber ich gehe mal davon aus, dass die immer noch sehr, sehr toll sind. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht damals, weil es war eine tolle Arbeit, nicht nur mit Peter Lustig zu arbeiten, sondern überhaupt für Kinder zu arbeiten. Das ist mit das Hochwertigste. Also denke ich, die jungen Zuschauer, die sind einfach wichtig und man hat eine große Verantwortung für die Kinder,
ja,
mit dem, was man macht.
Zumal Löwenzahn ja auch bis heute eine große Qualität hat. Also wir merken das ja auch, wenn wir uns die alten Folgen angucken. Klar, manche ist es besser gealtert als anderes inhaltlich, aber von der Machart her sind das relativ zeitlose Produktionen, die da entstanden sind. Jetzt hast du auch schon mehrfach Peter selber erwähnt. Hast du mit ihm konkret auch an den Liedern gearbeitet? Wie war so dein Kontakt zu ihm als Person?
Wir waren nachher richtig befreundet, Peter und ich.
Wow.
Das war der erste Kontakt, das weiß ich noch, der hat in Berlin stattgefunden. Und zwar sollte ich ein Lied schreiben, ich glaube, das war das Eisenbahnlied, für die Eisenbahn war das, das war das allererste. Und ich kannte Peter natürlich aus dem Fernsehen und war sehr aufgeregt, irgendwie so eine Persönlichkeit kennenzulernen. Und das war in der Köthener Straße im Hansa-Studio. Das wurde damals gebucht von der Produktion und da hieß es, soll ich jetzt hinkommen und dann soll ich mit Peter Lustig dieses Lied aufnehmen. Und ich hatte, glaube ich, auch mit ihm vorher telefoniert und er hat mir erzählt, dass er nicht so ein begnadeter Sänger ist. Er ist halt ein Moderator, ein begnadeter Kindermoderator gewesen und habe ich gedacht, das trifft sich gut, ich bin auch kein begnadeter Sänger, also habe ich gedacht, irgendwie, ich schreib die Lieder so für mich, dass ich sie einigermaßen singen kann, mhm, und dann wird er sie auch schon singen können und so war es auch nachher. Also er sagt immer, ja, du schreibst das, dass ich das gut singen kann, sag ich, ja, weil ich mach's mir einfach, ich schreibe so, wie ich es auch singen könnte und ich versuche dabei halt noch die Sachen auch so melodisch eingängig zu machen, dass sie auch irgendwie hängen bleiben.
Das bedeutet, bei dir war nicht nur die Arbeit der Musik, sondern auch die Lyrics.
Nein, die Lyrics habe ich nicht gemacht. Die hat Peter Lustig teilweise selbst gemacht oder der betreffende Regisseur, oder der Drehbuchautor, der auch die Drehbücher geschrieben hat. Ich glaube, Peter hat auch einige geschrieben, ja, aber da waren auch noch andere Drehbuchautoren da dran. Und teilweise waren auch Drehbuchautoren und Regisseure in einer Person da. Und die haben mir dann die Texte vorgelegt. Und ich habe dann natürlich versucht, auch die zu modifizieren, wenn ich das Gefühl hatte, die Texte sind jetzt nicht so gesanglich. Dann macht man Vorschläge und sagt, also ich würde das Wort nicht so singen, das ist so unrhythmisch oder irgendwie sowas. Und darauf wurde auch eigentlich immer gehört. Oder auch bei den Aufnahmen haben wir dann auch Sachen verändert, wo Peter sagt, das kann ich so nicht singen, da müssen wir ein anderes Wort wählen. Und dann haben wir das gesucht halt. Und, ja, und dann kam das Lied irgendwann zustande.
Gab es da eine Vorgabe, was das Genre angeht? Weil ich glaube, es gibt keine Sendung, bei der die Lieder gemischter sind, was das Genre angeht.
Nee, es hat sich natürlich immer an den Inhalt angelehnt, wenn es um Berge ging oder so. Ich weiß, wir haben auch eine Sendung in den Bergen gemacht. Ich glaube sogar mit Helmut Krauss zusammen.
Genau, ja,
stimmt. Dann habe ich versucht, das irgendwie so bergisch klingen zu lassen. Oder Eisenbahn, habe ich gedacht, da habe ich die Klischees auch bedient. Wie klingt die Eisenbahn? und das hat so was Motorisches und solche Geschichten halt.
Also du hattest im Prinzip freie Hand auf der Produktion.
Ja, ich hatte freie Hand, genau. Oh. Also ich glaube, wenn die nicht zufrieden gewesen wären, dann hätte ich auch nicht über 40 Folgen vertont.
Ja, absolut.
Also waren sie zufrieden.
Wenn man etabliert ist, weiß man, du machst das schon und dann kommt einfach auch da genau das, was man im Prinzip erwartet. Die Zusammenarbeit ist dann wirklich perfekt. Aber am Anfang denkt man immer, was kommt dabei rum? Gibt es denn dann auch so häufig Revisionen, wo man sagt, ja, so haben wir uns das jetzt nicht vorgestellt?
Habe ich nicht erlebt. Habe ich eigentlich nicht erlebt. Aber das ist immer spannend. Das geht mir bis heute so. Also jedes Mal, wenn ich was Neues komponiere und es irgendwo abliefer, dann bin ich aufgeregt. Dann denke ich immer, na, werden Sie es gut finden oder verreißen Sie es oder so. Aber Ja, also die wenigsten Sachen sind verrissen worden.
Dass du auch die Lieder, wirklich, die Peter gesungen hat, selber mitgestaltet hast, das ist natürlich ein spannender Aspekt, weil wir als Löwenzahn-Fans haben natürlich alle unsere Lieblingslieder, manche mehr, manche weniger. Wir haben auch die meisten Folgen, ich habe mal geschaut, an welchen du beteiligt warst. Der Löwenzahn-Fanclub leistet uns da immer ein bisschen Hilfe, weil die so eine Datenbank haben, wer war an welchen Folgen dran, und wir haben eine gute Übersicht, bei welchen Folgen du auch mitgearbeitet hast. Und das sind auch wirklich viele unserer Lieblingsfolgen mit vielen unserer Lieblingslieder. Hast du das auch noch nach all den Jahren, dass du da einzelne Produktionen hervorheben kannst?
Ich fand das Ohrenlied fand ich gut. Das hat großen Spaß gemacht, mit den beiden aufzunehmen. Was war noch? Ich habe die alle nicht mehr so parat. Ja. Wahrscheinlich wisst ihr mehr als ich jetzt. Also ich weiß nur, dass es über 40 Folgen waren, aber welche im Einzelnen nicht. Ich denke an Schuhe, ich denke an...
Ans Mittelalter, an die
Burg. Das Mittelalter, die Burg, richtig, genau. Ich glaube, es gab sogar Steinzeit, habe ich
genau
gemacht.
Genau, da warst du auch dabei. Peters Reise in die Steinzeit, genau.
Richtig, genau.
Wie vielfältig das ist, merkt man halt, wenn man wirklich mal mehrere Lieder nacheinander hört, weil du, wie du schon sagst, jedes Lied ein Thema hat. Manche sind auch eher so ein bisschen auf Comedy aus oder sehr, sehr rhythmisch. Du hast auf jeden Fall uns viele Ohrwürmer geschaffen, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir versuchen so jede Woche eine Löwenzahn-Folge hier durchzusprechen, und wenn ein Lied drin vorkommt, dann ist das eigentlich immer schon mal gut. Man sagen.
Ach, das ist schön, das freut mich. Ja, das ist auch mein Bestreben gewesen, die Ohrwürmer zu produzieren. Das ist immer noch so, dass ich versuche, Melodien zu schreiben, die hängen bleiben.
Ja. Ist das denn bei Löwenzahn auch so gewesen, ansonsten, unabhängig von dem Lied, was du uns gerade beschrieben hast, dass du da quasi die relativ neutrale, nüchterne Folge bekommst und auch einzelne Szenen da genauso untermalst?
Ja, das war im Prinzip auch so. Also zwischen den Spielszenen, ich glaube, die Spielszenen, die hatten gar nicht so oft so
eine dramaturgische Musik. Ne?
Genau. Es gab so einige, mir fällt gerade eine ein, und zwar gab es das Thema Eulen. Und das war so, dass der Nachbar irgendwie meinte, er hätte einen Kobold gesehen, und da habe ich schon die Spielszene auch ein bisschen dramatisch versucht zu untermalen. Also auch so ein bisschen Comedy-mäßig, aber auch ein bisschen dramatisch, dass man dachte, oh, was ist da los? Und da habe ich versucht, irgendwie mich in so ein Kind reinzuversetzen und überlegt, wie könnten Kinder das spannend empfinden. Und dann löst es sich ja auf, und dann ist es kein Kobold, sondern es ist eine Eule, die er da gesehen hat. Und da habe ich dann die Spielszene auch dramaturgisch unterlegt. Und ansonsten waren es auch viele Dokumentationen. Dann gibt es ja halt dann immer so die Fachdokumentation, wo dann irgendein Experte befragt wird in irgendeiner Auffangstation von irgendwelchen Tieren oder was weiß ich. Also mir fällt jetzt konkret nichts ein. Mhm. Und dann habe ich diese Erklärungen auch unterlegt mit Musik. Oder es gab Animationen, die auch den Sachverhalt erklärt haben. Und diese Animationen habe ich dann auch vertont. Und das war unglaublich vielfältig immer. Also es ist... Ich habe mich da, glaube ich, nirgends wiederholt.
CF, fällt dir eine spezielle Animation ein?
Eine spezielle Animation ist aus der Folge Peter will eine Minikuh. Wir haben diesen Podcast jetzt seit 170 Folgen, und bereits seit Folge 5 frage ich immer wieder in die Runde, wer diese Melodie kennt. Ich würde die einmal in einem Bruchteil Sekunde einspielen. Vielleicht kommt sie dir sogar bekannt vor. Sie lautet ungefähr so. Kommt dir die melodisch bekannt vor?
Ist das von mir? Das glaube ich nicht.
Das wäre jetzt die Frage, denn in einem Einspieler geht es darum, dass der Bauer Mommsen seine Kühe ganz gerne melken möchte, aber er dabei gerne Musik hört und die Kühe tanzen mit.
Das habe ich gemacht.
Gut. Genau. Damit haben wir es. Wir haben es gelöst.
Bauer Mommsens Melkmusik hieß das.
Ja. Ach, das gibt's ja nicht. Also da suchen wir die XXL-Version seit Jahren.
Ja, da renne ich hinterher.
Wir kriegen es nicht mehr aus dem Kopf. Wenn man die noch irgendwo im Archiv findet bei dir, da wären wir interessiert auf jeden Fall. An dieser
Ich müsste die eigentlich Melodie irgendwo haben. Da müsste ich meine 3 Milliarden.
Ja, das glaube ich eben auch. Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, wie groß dein Pool inzwischen ist und ob man da nicht auch leicht in Versuchung kommt, auf Bestehendes zurückzugreifen.
Nee, gar nicht. Das widerspricht meinem Berufsethos.
Ja.
Das mag ich nicht. Also das ist auch eine Sache, die mich langweilt. Ich möchte gerne Neues machen. Mhm. Und wenn ich mich dann wiederhole, dann bin ich meistens auch enttäuscht von mir. Dann denke ich, ach, das haben wir doch schon, sowas. Und aber fertige Sachen zu nehmen, das finde ich doof.
Mhm. Nein. Mhm. Ja, du hast in der Tat wirklich sehr viele Löwenzahnfolgen dann mit verantwortet. Wie viel Zeit hatte man da? Kann man sagen, das hat sich bei Löwenzahn unterschieden von späteren Produktionen oder von Rote Rosen? Ist das eine andere Art der Arbeit gewesen?
Ja, definitiv. Also Rote Rosen ist eine sehr spezielle Art, weil erstmal bin ich nicht allein, ich bin Teil eines Teams. Mhm. Dann müssen wir total schnell die Folgen fertig machen. Jede Woche werden 5 Folgen produziert und wir müssen 5 Folgen vertonen. Das heißt, 5 Leute von uns vertonen jeweils eine Folge. Mhm. Und das machen wir mit Hilfe eines Archivs, das wir selbst komponiert haben und selbst produziert haben. Und dieses Archiv wächst auch immer, weil in den aktuellen Folgen sind immer neue Stücke drin, aber wir können die ganzen Folgen nicht komplett neu vertonen.
Ja.
Und das ist anders bei anderen Produktionen. Also wenn man jetzt ein 90-Minüter für das ZDF oder so vertont oder ein Tatort, dann ist alles neu komponiert, von vorne bis hinten. Und das ist bei den Rosen nicht so. Das heißt, wir arbeiten mit Archiv, wir ändern auch die Sachen, die wir da einsetzen. Wir komponieren was dazu, wir machen neue Stücke, aber nicht komplett neu. Und bei den anderen Sachen, auch bei Löwenzahn, wurde immer alles neu komponiert, von vorne bis hinten.
Ja, also ich habe ja, wie gesagt, auch ein paar Jahre Rote Rosen geguckt. Vielleicht komme ich ja mal wieder rein. Das Gute ist ja bei Rote Rosen, dass es jedes Jahr einen neuen Hauptcast gibt, mit dem man einsteigen und wieder aussteigen kann, bis auf ein paar Schauspieler natürlich durchgehend dabei sind. Aber ich würde sagen, gerade bei so einer laufenden Serie ist das ja auch, glaube ich, wichtig, dass die Musik irgendwie einheitlich ist über die Monate, über die Jahre. Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt des Wohlfühlfaktors für die Zuschauer, ne?
Absolut, ja, das ist es, genau. Und es entwickelt sich auch weiter, wie ich schon sagte, aber es sind halt auch immer wieder ältere Themen, die immer wieder auftauchen und gerade so, wenn man diese E-Shots, diese Bilder von Lüneburg sieht,
ja,
da sind doch viele Musiken, die ähnlich sind oder die sich auch wiederholen. Und darin besteht auch der Wiedererkennungswert der Serie und auch,
genau,
oft, wie du schon sagst, der Wohlfühlfaktor.
Ja. Ich würde auch sagen, so über die Folge hinweg sind so 2 Minuten durchaus Bilder von Lüneburg, immer mal zwischendurch, vielleicht nicht ganz 2 Minuten, aber es ist auf jeden Fall ein wesentlicher Aspekt dafür, mit so Kamerafahrten und Drohnenaufnahmen. Das ist das auch, was die Serie, glaube ich, so ein bisschen gemütlich macht. Und deswegen kam mir das sehr gut gelegen, als die Corona-Pandemie kam. Dann habe ich diese Serie für mich entdeckt und ich fühlte mich da irgendwie direkt wohl. Ich kannte auch ein paar der Schauspieler sowieso schon und das passt dann schon. CF, hast du jemals eine Folge Rote Rosen geguckt?
Ich war im Gegensatz zu dir sehr häufig am Drehort über diese Brücke gelaufen. Das ist ja nicht weit von hier,
ja,
aber ich habe noch keine Folge gesehen.
In Lüneburg ist das...
Na, dann wird es mal Zeit jetzt.
Für Lüneburg ist... Ja, du kannst jetzt wieder reinkommen. Es gibt schon, glaube ich, 3500 Folgen.
Da, ja, okay,
kann man irgendwo anfangen.
Ja, wir sind schon bei über 4000.
Über 4000. Und es läuft ja immer noch. Also ich hatte, ab und zu gibt es ja mal so in den Medien, ja, man weiß nicht genau, wer probiert jetzt in der Sommerpause etwas. Glaubst du, das kann sich noch weitere 5 bis 10 Jahre halten?
Ich kann das nicht prognostizieren. Also ich finde, es hat sich sehr, sehr zum Positiven verändert.
Mhm.
Also die Machart hat sich verbessert, muss man wirklich sagen. Die jetzige Cast ist unfassbar gut. Wirklich, mhm, alle Schauspieler, die neu dazugekommen sind, haben sofort funktioniert, was auch nicht immer so der Fall war.
Ja, das glaube ich.
Aber diesmal ist es richtig klasse. Auch eine besondere Geschichte, also eine sehr mutige Geschichte, wie ich finde. Ich will nichts verraten, außerdem ist es ja ein Löwenzahn-Podcast.
Ja, aber alles gut.
Ich kann nur jedem raten, da mal reinzugucken, weil das ist wirklich gut geworden.
Ja, da muss man natürlich auch sagen, gerade wenn du natürlich die einzelnen Szenen unterlegst, keiner kennt die Serie, die Figuren, die Schauspieler besser als du. Du musst das ja auch alles inhaltlich aufnehmen, diese ganzen Handlungsstränge.
Das stimmt, ja, das stimmt. Also ich kenne das wirklich alles. Und die Schauspieler sind mir so vertraut, weil ich sie jeden Tag sehe. Und wenn ich sie dann im Studio treffe, ich bin ab und zu mal da zu den Abnahmen, dann denke ich mir, die müssten mich doch eigentlich auch kennen. Aber ich kenne mich natürlich nicht. Aber manchmal gibt es ja Feste bei den Rosen und dann spricht man sich an und dann ist es nett. Und die Älteren kenne ich mittlerweile jetzt schon, den Flickenschild und wie sie heißen. Und
ja.
die Merle, die kennt man dann halt.
Ja, die Merle-Darsteller hat ja auch mal bei Mittendrin moderiert.
Der Peter richtig, Lustig genau. Die, richtig, die hat auch für Mittendrin gearbeitet, ganz genau.
Ja. Genau, so schließt sich der Kreis. Du bist bei Löwenzahn im Prinzip raus gewesen, als auch Peter Lustig raus war. Hing das unmittelbar miteinander zusammen?
Ich glaube, ja. Ich glaube, da wollte die Redaktion mal was Neues machen und das hieß auch dann auch akustisch was Neues.
Mhm.
Und ich habe das dann auch nicht mehr verfolgt. Ich habe den neuen Hauptdarsteller nicht mehr so richtig mitgekriegt. Ich weiß, dass der dann noch mit dem Hund auftauchte da und der hat das bestimmt auch gut gemacht. Aber ich hing dann irgendwie auch an Peter. Ja, wir haben uns oft auch privat mal gesehen und das war immer schön. Und
also hattet ihr auch danach noch weiter Kontakt, weil ihr eben inzwischen Freunde wart?
Ja, wir hatten danach auch Kontakt und der wohnte teilweise ja in Berlin, teilweise in Nordfriesland und wir haben ihn da besucht in Nordfriesland und auch in Berlin hat man sich mal gesehen. Also ja, das war ein schöner Kontakt.
Ja. Sehr bekannt, dass Peter vor allen Dingen auch aus gesundheitlichen Gründen dann aufgehört hat. Habt ihr da auch drüber gesprochen? Also war er auch ein bisschen wehmütig, wenn ihr über eure gemeinsame Arbeit gesprochen habt? Oder war er so einer, der das ganz realistisch dann auch abhaken konnte, das Kapitel Löwenzahn für sich?
Peter war ein Mensch, der die Dinge so genommen hat, wie sie gekommen sind. Mhm. Also ich habe den, glaube ich, nie jammern hören. Der hat, glaube ich, immer daran geglaubt, dass alles so, wie es kommt, richtig ist. Und das hat er auch gelebt. Und die Art, wie er Sachen erklärt hat, so war der auch im richtigen Leben. Also es gab da keinen Unterschied. Er hat nie geschauspielert.
Ja.
Und das fand ich auch immer toll. Und der war sowas von authentisch. Das war fantastisch.
Also war auch die Arbeit mit ihm, kannst du sagen, rückwirkend durchgehend positiv, produktiv und eine Freude.
Absolut. Absolut, ja. Es war ganz, ganz toll. Also er hat auch alles mitgemacht, was ich vorgeschlagen habe. Er ist nachher auch immer zu mir gekommen, weil ich dachte, wenn der schon hier in Nordfriesland ist und ich wohne im Hamburger Randgebiet, dann kann der doch einfach zu mir kommen, dann müssen wir noch nicht nach Berlin fahren ins Studio. Und so haben wir das denn gemacht und dann haben wir das bei mir in meinem Studio aufgenommen, dann habe ich ihm ein Hotel besorgt in der Nähe und dann habe ich ihn von da abgeholt und dann sind wir zu mir gefahren und haben das bei mir in meinem Studio aufgenommen. Helmut Kraus war bei mir im Studio und das war toll immer. Und das war eine schöne Zeit, ja. Meine Kinder haben Peter Lustig kennengelernt und fanden das natürlich großartig, dass sie so einen Kinderstar irgendwie im eigenen Haus hatten.
Absolut.
Ich glaube, da sind sehr viele neidisch drauf.
Ja, noch heute.
Ja, wahrscheinlich, ne? Ja.
Zumal sich Peter ja wirklich damals ansonsten sehr rar gemacht hat, was andere Auftritte angeht. Man wusste ja damals wirklich nicht viel von ihm. Er ist eigentlich erst nach dem Ende von Löwenzahn durch die Talkshows gegangen und hat sich ein bisschen mehr offenbart, was er eigentlich für ein Mensch ist. Und dann hat man auch schnell gemerkt, okay, das ist 1:1 das, was wir auch gedacht hatten. Das ist interessant, dass du natürlich dann ganz anderen Einblick auch hattest und er dann offensichtlich auch offen war, ne? Und dann sich dir gegenüber gar nicht so verschlossen hat.
Überhaupt nicht, nein, absolut nicht. Das war eine tolle Freundschaft und eine tolle Zusammenarbeit.
Weißt du noch, wann ihr das letzte Mal Kontakt hattet?
Oder ich weiß gar nicht mehr, wann der gestorben ist. Ich glaube, der muss
16,
so.
2016.
Echt 2016 ist er gestorben,
Ja.
ja. Das muss kurz vorher gewesen sein. Ich weiß, dass er in Nordfriesland gestorben ist. Und
Na, da habt ihr auf jeden Fall
ich habe
lange
das, ich hab das,
Kontakt
ich
gehabt.
hab das, ich hab das durch die Medien gehört und habe dann sofort seine Frau angerufen und war richtig schockiert, weil das sehr, sehr, sehr unerwartet kam.
Ja.
Ja, das war 2016, ja.
Hast du damals eigentlich dir die fertigen Folgen mit deinem Lied drin, mit jeglichen musikalischen Untermalungen dann auch im Ergebnis angeschaut? Oder gab es auch mal die Situation, dass dann doch noch was anders gemacht wurde, als du dir das gedacht hast in der Endproduktion?
Das weiß ich gar nicht. Also ich habe sie mir ab und zu mal angeguckt, wenn ich die Gelegenheit hatte, sie live zu sehen, wenn ich wusste, ah, da kommt eine Folge von mir, dann habe ich sie mir schon mal angeguckt. Es gab sie auch, oder es gibt sie, glaube ich, auch alle auf YouTube. Und das hat mich auch mal interessiert, wie da so die Klicks sind. Da habe ich mal raufgeguckt und dann habe ich mal so reingeklickt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass die Sachen irgendwie großartig verändert worden sind.
Ja.
Also es waren sehr, sehr mutige Sachen. Mir fällt gerade noch eine Folge ein, und zwar Theater hieß die, glaube ich. Die wurde, ich glaube, im Maxim Gorki Theater in Berlin gedreht.
Ja.
Und da ging es um Mozart. Und da habe ich irgendwie mir wirklich ein Streichtrio ins Studio geholt und habe versucht, irgendwie im Stil von Mozart irgendwie Löwenzahn zu unterlegen. Und das wurde auch so gemacht. Und das fand ich wirklich mutig.
Gute
Und
Idee, ja.
ja, überhaupt, also so ein Streichtrio ist ja für viele Kinderohren ungewöhnlich. Aber sie haben es gemacht. Sie haben es irgendwie gemacht. Sie haben es geschluckt und sie haben es gemacht. Und das fand ich gut.
Haben wir noch eine musikalische Frage, CF? Jetzt ist die Chance.
Das ist zum Beispiel die Folge Peters Bühnenzauber gewesen. Die wird hier nicht gelistet. Deswegen ist vielleicht jetzt die Möglichkeit zu fragen, gibt es auch Verbindung zu den, ich glaube, beiden bekanntesten Liedern? Das ist einmal das Gummilied über das Gummi und einmal die Vulkanfolge. Da geht es dann auf Lanzarote in den Bergen. Weißt
Also
du?
Gummilied habe ich glaube ich nicht gemacht.
Ja, okay.
Und das Vulkanlied, da habe ich glaube ich auch nicht
Da
gemacht,
geht
nee.
es immer weiter runter, weiter runter, weiter runter in dem Songtext.
Sind einige Ohrwürmer entstanden im
Ja.
Laufe
Ich
der
glaube, das
ganzen
sind
Sache.
sehr berühmte Dinger, die unter anderem auch durch YouTube dann nochmal später viral wurden.
Ja.
Also ich hab mal irgendwann gedacht, man muss die ganzen mal auf Tonträger rausbringen, die ganzen Songs. Und habe dann auch jemanden gefunden, der sie veröffentlicht hat, noch auf Audiokassette. Also es gab eine Audiokassette mit Löwenzahnliedern. Die habe ich dann produziert und da habe ich auch andere Lieder durchgehört und dann weiß ich, dass ich auch ein Lied auf diese Kassette raufgenommen habe. Das fand ich auch sehr gut. Das war das Hummellied. Das fand ich sehr, sehr schön.
Ah
Das war
ja.
auch nicht von, das war nicht von mir, aber es fand ich ganz toll. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe nicht so viel Kontakt zu den anderen Kollegen gehabt, also überhaupt keinen Kontakt zu den anderen Kollegen gehabt.
Ach
Das
so,
ist es ist sowieso selten, dass man sich untereinander kennenlernt. Also mittlerweile kenne ich einige Leute, die auch Filmmusik machen, aber eigentlich ist man ein Einzelkämpfer.
Das heißt, damals zu deiner aktiven Zeit bei Löwenzahn hast du deine festen Folgen bekommen, für die du zuständig warst. Und davor und danach wurde dann quasi nicht geguckt, was machen die Kollegen, die parallel gerade an anderen Folgen arbeiten.
So ist es. So ist es. Also einfach auch, ich wollte mich auch nicht beeinflussen lassen oder so gesagt, nee, du machst deinen Stil, den
Ja.
finden sie ja gut. Was soll's?
Ist es denn so, wenn das ZDF jetzt sagen würde, okay, wir wollen nochmal alle die besten Löwenzahn-Songs rausbringen, müsste man dann wieder auf dich zukommen? Oder hast du das damals quasi auch rechtmäßig für die Produktion, fürs ZDF gemacht und abgegeben? Oder müsste man einzeln jetzt wieder dich fragen?
Ich glaube, man müsste mich fragen. Ja, ich bin da rechtlich nicht so bewandert. Mhm. Aber ich glaube, ich habe damals auch rechtlich alles abgeklärt, ob ich das darf. Und ich glaube sogar, das ZDF hat mitverdient damals.
Das stimmt, ja.
Also, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie irgendeinen Verantwortlichen nicht gefragt habe.
Gut, aber ich meine, wenn das ZDF jetzt heute sagen würde, im Jahr 2024, wir bringen noch mal was von Löwenzahn raus oder machen wirklich noch mal so eine Playlist bei Spotify oder eine CD richtig mit deinen Liedern, könnten die das einfach machen oder ohne dich zu fragen, das meine ich.
Ich glaube, es könnte sein, dass es, weil sie haben die Rechte ja gekauft, haben die Vervielfältigungsrechte und die Aufführungsrechte.
Ja.
Und ja, ich würde daran natürlich verdienen,
ach so, okay,
aber
klar. Ja.
Weil das Urheberrecht, das ist einfach bei mir, das geht auch nicht weg, aber sie können es machen, weil sie die Rechte gekauft haben. Oder durch die Beauftragung ist das, glaube ich, schon passiert. Mhm. Aber da bin ich auch nicht so der Experte, denke ich mal.
Also ja, wir hoffen halt immer, dass noch mal so ein bisschen mehr von der Classic-Zeit veröffentlicht wird. Es gibt jetzt gerade aktuell wieder eine neue DVD-Box mit Peter Folgen. Und da ist aber auch für das DVD-Label teilweise schwer, gerade in den Folgen, gerade was die ganz alten Folgen angeht, noch unterschiedliche Rechte, dann noch bei den Zuspielfilmen und so weiter. Das ist halt bei so einem Stückwerk auch manchmal gar nicht so leicht. Du hast auf jeden Fall, wenn ich so diese Folgen durchgucke, bei denen du beteiligt warst, Peter will auf die Schiene, hast du schon gesagt, Ess- und Fressgeschichte, eine dolle Knolle, auch eine unserer Lieblingsfolgen, Peters famose Hose. Du hast wirklich Löwenzahn-Geschichte geschrieben, das muss man so sagen. Ne?
Ach, danke. Ja, ja, ich kann sein, stimmt, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, aber wenn du das so sagst, ja.
Auf jeden Fall.
Es gibt auch sehr viele Lieder, die es nicht auf eine, ich glaube, der mir vier bekannten Peter Lustig-Zeiten Audio-CDs rausgekommen ist, die wir uns aus der Folge rausgeschnitten haben, weil man sie sonst nirgendwo bekommt.
Ja, das ist auch öfter passiert, ja.
Ja. Mhm. Also das sind wirklich ganz große Werke, sind Ohrwürmer, es verbindet mit der Folge, es ist wirklich wahnsinnig harmonisch und stimmig.
Ja.
Und welche sind das?
Ob du jetzt an allem beteiligt warst, wissen wir jetzt natürlich nicht, aber es gab zum Beispiel ein Lied, das heißt zur Folge Peter hat viel Zeit, da geht es darum, ich habe mich gefragt, was Zeit ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch von dir ist. Das ist zum Beispiel eins, aber es gibt da noch viele weitere, die wir uns dann aus den Folgen schneiden müssen und immer ärgerlich finden, dass es die nicht auf die Lieder-CD geschafft hat.
Ja, ja, besonders in den Folgen, du bist ja eingestiegen, wenn ich das hier richtig sehe, mit der Folge 108. Besonders so aus den ersten 50 Folgen gibt es sehr, sehr wenig, was dann später veröffentlicht wurde. Da haben wir eigentlich eher Glück gehabt. Und ich habe das auch durchaus ernst gemeint, als ich gerade gesagt habe, du warst eigentlich so in der besten Zeit, weil wir stellen halt fest, wenn wir jetzt mit heutigem erwachsenen Auge die Löwenzahn-Folgen gucken, sind die 90er Jahre schon die besten, wo das Ganze so sehr, sehr eingespielt ist, sehr, sehr rund wirkt, Peter auch super abliefert. Und da macht sicherlich auch das musikalische Bett an sich auch schon sehr, sehr viel aus. Also das sind schon so die schönsten Jahre.
Das ist ein Zusammenspiel. Also ja. Wenn die Folgen gut sind oder wenn die Filme gut sind, dann wird die Musik auch in der Regel gut. Und wenn die Filme irgendwie nicht stimmig sind, dann ist es schwer, auch stimmige Musik zu schreiben.
Ist das schon öfters passiert im Laufe deiner Laufbahn, dass du etwas bekommen hast und so gedacht hast, so innerlich für dich, ja, da kann ich auch nicht viel verbessern?
Ja. Sowas gibt es auch. Also auch öfter schon den Spruch gehört, da musst du mir mit der Musik ein bisschen helfen.
Ah ja, okay.
Der Regisseur. Weil, oder dann sitzt man davor und denkt, was wollen die jetzt erzählen? Bitte schön, ich verstehe es nicht.
Hast du dann die Aufträge komplett abgelehnt?
Nein. Ich hab nichts abgelehnt.
Also die Herausforderung angenommen.
Ja, natürlich.
Großartig.
Da erwacht dann mein Ehrgeiz.
Ja.
Wenn du jetzt private Filme guckst, achtest du sehr auf die Musik? Ist das für dich ein wichtiger Punkt beim Filmeschauen?
Ja, da achte ich schon drauf. Irgendwie. Ich versuche aber auch als Konsument drauf zu hören. Ich habe keine Lust, irgendwie Filme immer analytisch zu sehen und zu hören. Das ist furchtbar, weil dann geht der ganze Genuss dahin. Eigentlich sollte man Filmmusik nicht so bewusst wahrnehmen, sondern es muss ein Gesamteindruck entstehen. Und wenn der gut ist, dann ist wahrscheinlich die Filmmusik auch gut. Und manchmal fällt sie mir dann auf, oder die fällt mir oft auf, und dann gucke ich nochmal, ob ich die nochmal finden kann, und dann höre ich nochmal speziell rein. Aber dann fange ich an zu analysieren. Aber wenn ich den Film sehe, dann versuche ich möglichst nicht zu analysieren. Weil das ist einfach zu anstrengend und es ist kein Vergnügen, dann ist es wieder Arbeit.
Interessanter Punkt, dass du sagst, bestenfalls ist das so ein Zusammenspiel. Also im schlechtesten Fall wäre es ja, wenn man sagt, ja, die Musik hat mich ja wahnsinnig genervt beim Film oder so. Das sollte ja bestenfalls direkt mit der Szene ein Einklang werden, dass es eben im besten Fall gar nicht so auffällt, dass da Musik dabei ist, dass die Stimmung einfach erzeugt wird, ne?
So ist es, genau. Also das sage ich immer, man darf Musik nicht, die Filmmusik nicht bewusst wahrnehmen,
sondern
die muss da sein und die muss die Emotionen verstärken, manchmal auch konterkarieren, das gibt es auch natürlich, aber sie darf nicht auffallen, sie darf nicht im Vordergrund sein.
Ja, das heißt, es ist bereits ein Kompliment, auch wenn das im ersten Moment komisch klingt, wenn man sagt, die Musik habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber der Film war super.
Ja, ganz genau so. Und wenn man Musik wahrnimmt, also ist mir auch schon passiert, meistens bei älteren Filmen, man denkt irgendwie, oh nee, so,
ja, gut, klar.
Eigentlich ein toller Film, aber die Musik, es geht eigentlich nicht. Nee, so. Ich sage, ich hab jetzt kein Beispiel, aber ich kann mich erinnern, dass ich solche Sachen hatte, wo ich auch sagte, ich will das nicht weitergucken.
Geht das dir mit deiner eigenen Arbeit auch so? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal so eine Rote Rosenfolge von 2008 in einer Wiederholung beim MDR sehen, dass du da reinsetzt und denkst, oder nicht?
Ach, das muss man dann auch immer historisch sehen. In der Zeit war das alles richtig. Mhm, in der Zeit war das richtig und vielleicht würde ich es heute anders machen oder bestimmt würde ich es heute anders machen, aber damals war das halt so und das waren die Stücke, die wir geschrieben hatten in der Zeit und die haben wir dann auch eingesetzt und das war auch okay. Und ich fand das damals auch stimmig. Und heute ist es anders stimmig, weil sich der Film verändert hat und weil die Drehbücher anders geworden sind.
Die Erzählweise vor allen Dingen auch.
Die ganze Erzählweise ist anders geworden. Also versuchen wir mit der Musik das auch anders zu machen.
Mhm. Machst du denn aktuell auch im Kinderfernsehen noch was?
Nee, im Augenblick überhaupt nicht.
Ah ja.
Also mit dem Ausscheiden aus Löwenzahn war meine Kinderfernsehzeit vorbei.
Bist du erwachsen geworden quasi dann?
Sozusagen, ja.
Ja, ja, CF, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Wie sieht es bei dir aus?
Auch nicht mehr. Ich danke einfach nur für die wunderschöne Zeit, für die wunderschöne Musik, die diverser nicht sein kann. Ich habe einen wahnsinnigen Respekt davor, denn viele verrennen sich ja meist in ihrem während sie komponieren, in ihrem Genre. Und das kann man hier definitiv sagen, ist nicht der Fall. Es ist harmonisch, es ist wunderbar, divers. Vielen Dank dafür.
Ja, vielseitig.
Vielen Dank für das Kompliment, ja.
Gerade wenn du bei YouTube ab und zu reinschaust, da wirst du merken, dass du natürlich, je älter die Folgen werden, je mehr werden die Leute sich gerne zurückerinnern an ein bisschen den Soundtrack ihrer Kindheit dann auch wieder erkennen. Also der Wert steigt gerade bei diesen Produktionen auf jeden Fall über die Jahre noch größer an als bei anderen Serien, das denke ich. Weil gerade bei so Kinderserien ist halt das Herz noch stärker betroffen als bei späteren Dingen, die man so gesehen hat. Also auch von uns allen Löwenzahn-Fans herzlichen Dank und auch vielen Dank, dass wir mal unsere Fragen stellen durften.
Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht.